SR Info. Bilanz am Abend.
Es läuft immer schlechter statt besser in der deutschen Wirtschaft. Das sagen führende Wirtschaftsforscher. Wir berichten gleich. Außerdem geht es heute Abend um die Befristung von Verträgen an Hochschulen und um ein schweres Busunglück bei Leipzig. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. It's the economy, stupid. Mit diesem Wahlkampfslogan gewann Bill Clinton 1992 die US-Präsidentschaftswahl. Das ist lange her und die Zeiten haben sich geändert. Aber ohne eine funktionierende Wirtschaft wird es schwierig, eine Gesellschaft am Laufen und zusammenzuhalten. Insofern ist es ganz zweifelsohne auch heute noch die Wirtschaft. Und mit der sieht es nicht gut aus in Deutschland. Die Klagen aus der Wirtschaft sind seit Monaten zahlreich und der heutige Ausblick der 5 wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstitute sieht ebenfalls trüb aus. Für dieses Jahr haben sie ihre Wachstumsprognose deutlich reduziert. Anna Korwes.
Von einem Dreiklang spricht der Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Stefan Kotz. Einem Dreiklang aus lahmender Konjunktur, lähmender Politik und leidendem Wachstum.
Das von den Instituten im vergangenen Herbst bereits für das Winterhalbjahr erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Insgesamt gab es außen- wie binnenwirtschaftlich mehr Gegen- als Rückenwind.
Der private Konsum habe später und schwächer wieder angezogen als erwartet, heißt es in der Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute. Auch die Exporte seien zurückgegangen, trotz steigender weltwirtschaftlicher Aktivität. Daher rechnen die Ökonomen fürs laufende Jahr nur noch mit einem Mini-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,1%. Ein deutlicher Dämpfer waren sie im Herbst noch von einem Plus von 1,3% ausgegangen. Lähmend aufs Investitionsgeschehen wirke sich außerdem die hohe Unsicherheit der Unternehmer mit Blick auf den wirtschaftspolitischen Kurs der Bundesregierung aus, so Kotz.
Wir haben ja im 4. Quartal einen regelrechten Einbruch, etwa bei den Ausrüstungsinvestitionen, gesehen. Der scheint uns kein Ausreißer zu sein, sondern dafür zu sprechen, dass die Investitionstätigkeit sehr zurückhaltend erfolgt, weil die Rahmenbedingungen dafür zu unklar sind.
Neben einem klareren Kurs empfehlen die Wirtschaftsforscher der Bundesregierung eine behutsame Lockerung der Schuldenbremse, um temporär mehr Investitionen zu ermöglichen. Immerhin, die Ökonomen gehen davon aus, dass im Frühjahr eine wirtschaftliche Erholung einsetzt, wenn auch erstmal eine verhaltene. Als wichtigsten Motor dafür sehen sie derzeit den privaten Konsum, der dank steigender Reallöhne und sinkender Inflationsrate zulegt. In diesem Jahr soll die Teuerungsrate auf insgesamt 2,3% fallen, 2025 auf 1,8%. Ein positiver Impuls könnte auch von der Aussicht auf Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank ausgehen, die in den nächsten Monaten erwartet werden, sagt Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
Wir sehen es ja schon, dass eigentlich bei den längerfristigen Zinsen, Kreditzinsen, gerade für den Wohnungsbau, der Zinshöhepunkt schon hinter uns liegt. Hier wurde also schon in gewisser Weise vorweggenommen, dass es Zinssenkungen gibt.
Den vollen Effekt würden Zinssenkungen aber erst nächstes Jahr entfalten. Dann rechnen die Ökonomen auch mit einer Belebung der Exporte. Insgesamt prognostizieren sie für 2025 wieder ein Wirtschaftswachstum von 1,4%. Die Wirtschaftsforscher äußerten sich auch zur gesellschaftlichen Debatte über kürzere Arbeitszeiten, die der Tarifabschluss zwischen Deutscher Bahn und GDL aktuell befeuert. Wenn man es schaffe, die Produktivität zu erhöhen, müssten kürzere Arbeitszeiten nicht zwangsläufig Wirtschaftswachstum kosten, so Konjunkturexperte Stefan Kotz.
Deshalb muss man genau das zusammenbringen. Auf der einen Seite die Voraussetzungen für weitere Produktivitätszuwächse schaffen. Und da hat die Wirtschaftspolitik viele Möglichkeiten. Und das wird dann umso eher ermöglichen, dass wir die geleisteten Arbeitsstunden zurücknehmen können. Daraus wird dann wieder eine neue Wohlstandsstory.
Noch ist die Wirtschaft aber erstmal in der Stagnation und auch die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes geht davon aus, dass sich die Lage in diesem Jahr eintrübt. IHK-Geschäftsführer Hafner sagte, dass unter anderem der Umbau der Automobilwirtschaft gerade im Saarland Probleme bereite. Lichtblicke sieht die IHK bei der sinkenden Inflation. Steigende Löhne werden nach Einschätzung der IHK außerdem dazu führen, dass der Konsum wieder anzieht. Ein Teil der deutschen Wirtschaft, der floriert derzeit. Aus traurigem Grund. Es geht um die Waffenbranche. Eröffnungen von Waffenschmieden sind in Zeiten des russischen Angriffskriegs in etwa so prominent besucht wie sonst nur die von Chipfabriken oder Ähnlichem. Heute hat Wirtschaftsminister Habeck Vertreter der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Berlin getroffen. Es gehe um Fragen der nationalen und europäischen Sicherheit und Wehrhaftigkeit, hieß es in einer Ankündigung des Ministeriums. Lothar Lenz sagt uns, um was es genau gegangen ist.
Es müssen intensive Gespräche gewesen sein zwischen dem Kanzleramt, dem Bundeswirtschafts- und dem Verteidigungsministerium, dem Auswärtigen Amt und den Vertretern der deutschen Rüstungshersteller. Robert Habecks anschließendes Statement begann mit deutlicher Verspätung. Es hätten alle wichtigen Branchen mit am Tisch gesessen, sagte der Bundeswirtschaftsminister, von der U-Boot-Werft bis zum digitalen Start-up-Unternehmen. Der Schulterschluss zwischen Politik und Industrie werde enger.
Das politische Gebot der Stunde ist, sicherheitsfähig zu werden. Daran arbeiten wir seit heute nochmal verstärkt.
Nach Angaben Habecks hat die Runde zum Beispiel über das Thema Abnahmesicherheit gesprochen. Keine Rüstungsschmiede baut Panzer auf Vorrat. Habeck betonte, das Sondervermögen des Bundes habe hier viel möglich gemacht bei der Rüstungsproduktion. Es müsse aber auch eine Lösung geben, wenn die 100 Milliarden Euro ausgegeben seien. Die Industrie selber bemängelte nach Darstellung des Bundeswirtschaftsministers vor allem zu lange Genehmigungsverfahren. Habeck sagte außerdem, die Staaten des Westens müssten lernen, Rüstungsprojekte nicht nur national zu planen, sondern stärker in europäischen Kooperationen zu denken. Deutschland könne allerdings auf einen überaus leistungsfähigen Rüstungssektor setzen.
Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutschland ist stark in der Infrastruktur, sie ist stark bei der Forschung, die kann richtig was.
Der grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler machte keinen Hehl daraus, dass ihn selbst immer wieder Zweifel beschleichen. Denn Rüstungsprodukte seien am Ende meist tödlich, keine Ware wie jede andere.
Gleichwohl müssen wir uns klar machen, dass wir diese Industrie brauchen. Und dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, wo das Wegschauen oder das Hoffen, dass wir völlig ohne militärische Fähigkeiten zurande kommen, noch richtig ist.
Denn die Bedrohung vor allem durch Russland habe erheblich zugenommen, so der Bundeswirtschaftsminister. Das Gespräch heute sei deshalb nur der Auftakt gewesen zu weiteren Runden zwischen der Bundesregierung und den Herstellern von Munition, Panzern und Fregatten. Die Zeitenwende, die der Bundeskanzler nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ausgerufen hatte, sie wird auch hier greifbarer.
Die Geiseln sind noch immer nicht befreit. Aus der Gewalt der Hamas und in Israel sterben nach wie vor Menschen durch Angriffe. Bei einer Raketenattacke der libanesischen Hisbollah auf Nordisrael ist gerade ein Fabrikarbeiter getötet worden. Hier droht weiter eine militärische Eskalation. Und auch politisch wird die Lage keineswegs einfacher für die israelische Regierung. Wegen der Lage in Gaza und der Angriffspläne auf Rafah rücken enge Verbündete nicht vom Staat Israel, aber von der Regierung Netanyahu und ihrer Kriegsführung ab, vor allem die USA. Jüngstes Beispiel war die Forderung des UN-Sicherheitsrats nach einer sofortigen Waffenruhe. Aus dem ARD-Studio Tel Aviv kommentiert Clemens Fehrenkotte.
Keine kritischen Worte des US-Präsidenten, keine mahnenden Bemerkungen der Bundesregierung und auch nicht das jüngste Votum des UN-Sicherheitsrates, bei dem sich Washington enthalten und damit den Weg zur ersten Gaza-Resolution seit dem 7. Oktober freigemacht hat, haben den israelischen Premierminister bislang sonderlich beeindruckt. Im Gegenteil. Netanyahu inszeniert sich unverändert als der einzig standfeste Verteidiger Israels gegen den zunehmenden Druck der internationalen Gemeinschaft, ihm in seiner Kriegsführung in Gaza in den Arm zu fallen. Und einen öffentlich ausgetragenen Streit mit dem wichtigsten Verbündeten Israels nimmt er dabei nicht nur in Kauf, vielmehr glaubt er, dass es ihm innenpolitisch auch nützen wird. Eindringlich hatte US-Außenminister Blinken vor wenigen Tagen den Premierminister gewarnt, falls er so weitermachen würde, werde Israel außenpolitisch bald völlig isoliert sein. Vorab hatte das Weiße Haus dazu am vergangenen Wochenende Netanyahu eigens davon unterrichten lassen, dass es im Weltsicherheitsrat kein Veto gegen die Forderung nach Waffenruhe und Geiselfreilassung einlegen wird. Das nützte nichts. Joe Biden hätte es eigentlich besser wissen müssen. Netanyahu zog auf offener Bühne über die Entscheidung Bidens her. Das sei von Washington ganz, ganz schlecht gewesen und habe nur der Hamas genutzt. Zudem bleibe die Mini-Delegation daheim in Israel, die mit der US-Regierung über Rafah und die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im größtenteils zerstörten Gazastreifen hätte reden sollen. Joe Biden, dessen Wiederwahl in den Vereinigten Staaten nicht zuletzt wegen seines Israel-Kurses gefährdet scheint, ist gegenwärtig dabei, nachzudenken, ob er es bei der gelben Karte für Netanyahu belassen oder ob er die rote Karte ziehen soll. Und das hieße, die für Israels Kriegsführung im Gazastreifen unerlässlichen Waffen- und Munitionslieferungen Washingtons zu verzögern oder gegebenenfalls sogar mit einer vorübergehenden Einstellung zu drohen. Ob Biden zu diesem Instrument greifen wird, wohl wissend, dass die Republikaner im Kongress Netanyahu hofieren und ihn zu einer Rede ins Kapitol einladen wollen? Das ist bislang nicht zu erkennen. Das Einzige, was Benjamin Netanyahu vom kenntnisreichen New York Times-Kolumnisten Thomas Friedman als, Zitat, schlimmsten Regierungschef in der Geschichte Israels bezeichnet, das Einzige, was Netanyahu wirklich fürchtet, ist der Bruch seiner Koalition und damit der Verlust der Macht. Solange sein toxisches Bündnis mit den rechtsextremen Parteien der Minister Smotrich und Ben-Gvir hält, und solange er den ultraorthodoxen Koalitionsmitgliedern jeden maßlosen Wunsch erfüllt, ist eine Änderung Netanjahus nicht zu erwarten.
Die Meinung von Clemens Fehrenkotte. In Frankreich reißt dieser Tage die Serie von Anschlagsdrohungen gegen weiterführende Schulen nicht ab. In den vergangenen Tagen hatten sich die Drohungen auf den Süden und auf die Grenzregion zu Deutschland konzentriert. Auch hier direkt über der Grenze hat es entsprechende Drohungen gegeben. Insgesamt waren es etwa 130. Heute waren laut der zuständigen Schulbehörde nun rund 20 Einrichtungen in Paris betroffen. Unsere SR-Frankreich-Korrespondentin Caroline Düller erklärt uns, was das für Drohungen sind.
Was da verschickt wird, ist schon heftig. Manche Schulen bekommen zum Beispiel Videos, in denen Menschen enthauptet werden, andere erhalten Bombendrohungen. Die meisten Nachrichten erfüllen mindestens den Straftatbestand von Terrorismusverherrlichung. Das hat das französische Bildungsministerium der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Die Nachrichten kommen über Hackerangriffe auf das IT-Netz der Schulen, also zum Beispiel auf die internen Mailsysteme oder auch auf digitale Plattformen, die Lehrer, Schüler und Eltern vernetzen. Diese akute und massive Welle von Drohungen gibt es seit rund einer Woche. Wer hinter alledem steckt, ist bisher unklar. Aber Bildungsministerin Nicole Belloubet hat gesagt, dass man bisher davon ausgeht, dass diese Angriffe aus Frankreich selbst kommen.
Ja, und die Schulen und die Politik müssen nun natürlich irgendwie mit diesen Drohungen umgehen.
Klar gilt jetzt überall erstmal höchste Alarmbereitschaft. Wenn Schulen zum Beispiel eine Bombendrohung erhalten, wird natürlich sofort die Polizei informiert und die macht dann einen sogenannten Levée de doute. Das heißt, sie checkt die Schulgebäude auf eventuellen Sprengstoff. Solange darf dann natürlich niemand rein. Manche Schulen haben auch komplett den Unterricht ausfallen lassen oder es durften eben nur einige wenige Schülerinnen und Schüler kommen, wenn sie zum Beispiel wichtige Prüfungen hatten. Eine andere Konsequenz ist, dass manche Schulen ihr internes Mailsystem vorübergehend ausgeschaltet haben, was aber nicht heißt, dass das komplette IT-Netz runtergefahren wurde. Außerdem gibt es natürlich mehr Polizeipräsenz an und um die Schulen. Und kommende Woche Donnerstag soll es eine Krisensitzung unter anderem mit Regierungschef Gabriel Attal geben, um eben zu besprechen, wie man die Sicherheit an den Schulen konkret noch verstärken kann.
Immer neue Drohungen gegen weiterführende Schulen in Frankreich. SR-Paris-Korrespondentin Caroline Düller hat uns informiert. Die Zahl illegaler Migranten, die über das zentrale Mittelmeer nach Italien gelangen, ist in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen. Die Regierung in Rom sieht sich deshalb bestätigt, auch in ihrem härteren Vorgehen gegen private Seenotretter, denen sie unterstellt, Flüchtlinge zur Mittelmeerüberquerung zu ermutigen. In den vergangenen Wochen haben italienische Behörden erneut mehrere Schiffe festgesetzt. Hilfsorganisationen sprechen deshalb von einem Rechtsbruch und fordern von der EU-Kommission, dagegen vorzugehen. Die fühlt sich bisher allerdings nicht zuständig, wie aus Brüssel Matthias Reiche berichtet.
Im vergangenen Jahr hatte Rom strenge Regeln für den Einsatz der privaten Seenotretter erlassen, denn diese seien ein Problem, das gelöst werden müsse, wie Italiens Außenminister Antonio Tajani das härtere Vorgehen bei einem Ministertreffen in Brüssel begründete. Seitdem wurden in über 20 Fällen zivile Rettungsschiffe durch die italienischen Behörden festgesetzt, erzählt Sea-Watch-Sprecher Oliver Kolikowski.
Zuletzt betraf das Schiffe der Organisation Ärzte ohne Grenzen, CI, SOS Humanity und eben Sea-Watch. Und zugleich ist Italien dazu übergegangen, den Schiffen sehr weit entfernte Häfen zuzuweisen.
Die zivilen Rettungsschiffe seien natürlich ein Faktor, der die illegale Migration zumindest antreibe, sagen die Kritiker. Ihrer Meinung nach halten die Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer nach überfüllten Booten Ausschau, auf denen die Menschen bereits auf die Seenotretter warten, damit die ihnen eine sichere Überfahrt garantieren. Ein Vorwurf, der die Nichtregierungsorganisationen in die Nähe der Schlepper rückt. Denn während es eine internationale Verpflichtung ist, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, wäre es ein Rechtsverstoß, Migranten bei der illegalen Einreise in die EU zu helfen. Bisher aber konnte das in keinem Fall bewiesen werden, sagt Hans Leitjens, Direktor der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex.
Zum sogenannten Pull-Faktor. Ich weiß, dass man darüber viel debattiert. Einen Beweis, dass Seenotrettung ein solcher Faktor ist, habe ich nie gesehen. Was nicht heißt, dass es kein Pull-Faktor ist, aber für mich ist das kein Thema. Wir müssen Menschen aus Seenot retten, egal warum jemand kommt.
Nach UN-Angaben ertranken oder verschollen seit Jahresanfang über 260 Migranten, die meisten von ihnen auf der zentralen Mittelmeerroute. Im EU-Parlament kritisieren deshalb viele Abgeordnete die Politik der italienischen Regierung, die mit immer neuen Maßnahmen versuche, die Seenotrettungsschiffe zu behindern. Rückendeckung bekommt Italien von anderen EU-Mittelmeerstaaten wie Malta, Zypern oder Griechenland. In der Union bleiben die privaten Seenotretter ein Streitpunkt, sagt Beate Gminder, Vizechefin der Generaldirektion Migration und Inneres bei der EU-Kommission.
Ich kann nicht sagen, ob Seenotrettung ein Pull-Faktor ist. Ich kann nur sagen, wir haben viele Boote gesehen, auf die Menschen steigen, obwohl sie wissen, wie gefährlich das ist. Klar ist, dass Seenotrettung in der Verantwortung der einzelnen Staaten liegt. Wir als EU-Kommission versuchen, eine bessere Koordinierung bei der Seenotrettung zu erreichen. Ziel ist, zu verhindern, dass Menschen auf dem Mittelmeer ihr Leben verlieren.
Deshalb hat die EU-Kommission im vergangenen Jahr eine Kontaktgruppe für Such- und Rettungseinsätze im Mittelmeer gegründet. Damit soll erreicht werden, dass alle Akteure, wie private Seenotretter und Frontex, die Mittelmeerländer und jene, unter deren Flagge die Rettungsschiffe fahren, besser kooperieren. Bisher gab es 4 Sitzungen der Kontaktgruppe, die jedoch nach Meinung von Teilnehmern ergebnislos verliefen.
Matthias Reicher hat berichtet hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Gleich geht's bei uns ums Studieren im Ausland und Kettenbefristungen an deutschen Hochschulen. Jetzt erstmal Wichtiges in Kürze mit Tanja Philipp-Moser.
1 Milliarde noch genießbarer Mahlzeiten landen nach Angaben der Vereinten Nationen Tag für Tag auf dem Müll. Dem UN-Bericht zufolge wurde 2022 mehr als 1 Milliarde Tonnen Essen weggeworfen. Das meiste davon, etwa 60%, von Privathaushalten. Restaurants und Kantinen steuern demnach 28% zur Verschwendung bei. Die restlichen 12% entfallen auf Supermärkte, Metzgereien und anderen Einzelhandel. Laut Vereinten Nationen könnten mit der errechneten Menge weggeworfener Lebensmittel alle 800 Millionen derzeit hungerleidenden Menschen auf der Welt mit einer täglichen Mahlzeit ernährt werden. Das umstrittene Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis ist im Bundespräsidialamt unterzeichnet worden. Damit kann es wie geplant am Montag in Kraft treten. In Vertretung für Bundespräsident Steinmeier, der im Urlaub ist, unterzeichnete die amtierende Präsidentin des Bundesrats Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig das Gesetz. Das Bundespräsidialamt teilte mit, man habe das Gesetz geprüft, verfassungsrechtliche Bedenken gebe es nicht. Das Saarbrücker Softwareunternehmen Orbis hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um fast 10% gesteigert auf 132 Millionen Euro. Auch der Gewinn ging nach oben auf etwas mehr als 5 Millionen Euro. Für dieses Jahr wird allerdings eine schwierigere Entwicklung erwartet. Umsatz und Gewinn sollen unverändert bleiben, da sich die aktuelle schwierige Situation in Deutschland negativ auf die Kunden von Orbis auswirke. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Saarbrücken beschäftigt derzeit rund 900 Mitarbeiter. In Völklingen werden musste heute Mittag die Polizei ausrücken, weil sich ein Mann in seiner Wohnung in einem Hochhaus verbarrikadiert hatte. Der Polizei ist es inzwischen gelungen, den offenbar psychisch kranken Mann festzunehmen. Anders als zunächst befürchtet, sei er nicht bewaffnet gewesen. An dem Einsatz waren auch SEK-Kräfte beteiligt. Hintergrund des Vorfalls war offenbar ein Streit des Mannes mit seiner Mutter. Er wurde von der Polizei wegen seines psychischen Ausnahmezustands in ärztliche Behandlung gebracht.
Ein Auslandssemester gehört für viele zur schönsten oder mindestens denkwürdigsten Zeit des Lebens. Da hat die EU mit dem Erasmus-Programm wirklich viel möglich gemacht für junge Menschen. Dennoch gibt es für Studierende noch immer viele bürokratische Hürden, wenn sie in anderen EU-Ländern studieren oder Semester und Punkte zu Hause anerkannt bekommen wollen. Die EU-Kommission hat deshalb heute Pläne für einen europäischen Hochschulabschluss vorgestellt. Andreas Meyer-Feist.
Büffeln in mehreren Sprachen, pendeln zwischen mehreren Unis und dabei nicht im bürokratischen Durcheinander untergehen wie jetzt. Denn für viele Studierende bedeutet Weltläufigkeit im Studium erstmal Nervenkrieg mit der Univerwaltung. Und wer einen Abschluss hat, dann geht's weiter mit den Problemen. Manchmal, beklagt EU-Forschungskommissarin Iljana Ivanova, dauert es Jahre, bis ein Land die Abschlüsse eines anderen vollständig anerkennt. Damit soll in der EU Schluss sein.
Our goal is truly to make the European higher education even more competitive, more interconnected, to secure Europe's place in the global race for talent.
Die EU will den globalen Wettlauf um Talente aufnehmen und im Hochschulbereich wettbewerbsfähiger werden. Der Vorschlag der Kommission, Unis sollen sich zusammentun, um gemeinsame Lehrpläne zu entwickeln und Qualifikationsstandards. Am Ende stehen EU-einheitliche Abschlüsse, die auch überall anerkannt werden und darüber hinaus als Marke der Qualität ausstrahlen sollen. Sowohl beim Bachelor als auch beim Master und bei der Promotion. Falls das alles so kommt, heißt das für Studierende, sie sollen an mindestens 2 EU-Universitäten studieren, um den neuen EU-Abschluss zu bekommen. Nicht einfach so, sondern nach einem festen Studienplan, der von den teilnehmenden Universitäten gemeinsam aufgestellt werden muss. Pilotprojekte gibt es schon seit einem Jahr. In Deutschland sind Universitäten aus Darmstadt, Hamburg, Kaiserslautern, dem Saarland, Tübingen und Trier dabei. Das alles soll Altes nicht ersetzen, sondern ergänzen, sagt EU-Kommissionsvize Margaritis Skinas.
It's not a threat and it's not a competitive or obligatory or top-down Brussels regulatory move.
Ein Angebot, nichts, was aus Brüssel von oben über die Universitäten gestülpt werden soll. Deutschland ist auf die Vorschläge vorbereitet und unterstützt sie. Das zeigen schon die Pilotprojekte. Vor allem beim System der Leistungspunkte sehen viele Hochschulen aber noch Probleme. Die Wertigkeit der Punkte müsste überall gleich angesetzt werden. Und europäische Abschlüsse dürften nicht zu parallelen Abschlüssen führen, bei denen andere Zeugnisse als minderwertig gelten. Eine Sorge, die Hochschulen zu schaffen macht, die nicht genügend Geld bekommen, um sich vorzubereiten. Zusätzliches Geld aus Brüssel ist aber nicht vorgesehen. Bei der Finanzierung sind also viele Fragen noch ungeklärt.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Und wir bleiben beim Thema Hochschulen, denn da will die Bundesregierung ein Problem angehen, das seit Jahren beklagt wird. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nämlich, die in kurz laufenden Arbeitsverträgen und Kettenbefristungen hängen. Es sollen nun Mindestvertragslaufzeiten eingeführt werden. Der erste Arbeitsvertrag vor der Promotion muss dann in der Regel eine Laufzeit von mindestens 3 und nach der Promotion von mindestens 2 Jahren haben. Sogenannte Postdocs sollen außerdem künftig für maximal 4 Jahre befristet beschäftigt werden dürfen. Keine Lösung für das Problem, findet unsere Hauptstadtkorrespondentin Sarah Beham.
Diese Reform ist gescheitert. All die Hannas der Wissenschaft wurden nicht gehört. Der Hashtag Ich bin Hanna ist vor 3 Jahren viral gegangen. Eine Empörungswelle von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die digital begann und bis in den Bundestag drang. Sie haben die prekären Arbeitsbedingungen an Hochschulen und Unis eingezwängt ins Korsett namens Wissenschaftszeitvertragsgesetz offengelegt. Es bedeutet nichts anderes als Kettenbefristungen, sich von einem kurz laufenden Arbeitsvertrag zum nächsten zu hangeln. Kurz, Druck, Unsicherheit, mangelnde Perspektiven. Die Ampelregierung wollte das ändern. Bildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP hatte ein Ziel mit ihrer neuen Reform: junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besser vor prekären Arbeitsverträgen schützen. Doch das ist nicht gelungen, um im Bild zu bleiben. Hashtag Ich bin enttäuscht. Denn wer den Doktortitel hat, der soll künftig maximal 4 Jahre statt bisher 6 Jahre befristet werden. Danach geht's nur weiter, wenn die Uni eine unbefristete Stelle anbieten kann. Das kann sie meistens aber nicht. Das Befristungskarussell, es dreht sich also weiter. Jetzt sogar noch schneller. Die Folge? Noch mehr Druck, noch mehr Konkurrenz. In Zeiten des Fachkräftemangels werden Hochschulen mit ihrem Befristungssystem unattraktiv. Das Bildungsministerium hält aber nach wie vor an seiner Reform fest, damit junge Forscherinnen und Forscher nachrücken. Doch das Gegenteil droht. Sie könnten der Forschung ganz den Rücken kehren und in die Wirtschaft abwandern. Hier locken nämlich unbefristete Verträge. Wer an Befristungen ran will, der muss Dauerstellen für viele Hannas in der Wissenschaft schaffen. Doch das tut die Reform nicht.
Die Meinung von Sarah Beham. Es gibt ja Themen, bei denen steigt der Puls bei vielen Leuten sofort und die Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber. So ist das bei der Homöopathie. Zuckerpillen und Wassertropfen, die eigentlich reine Scharlatanerie sind, sagen die einen. Nicht wirksamer als ein Placebo, sagt die Wissenschaft. Sanftes Heilmittel, sagen die Anhänger dieser Mittel. Zu letzteren zählt Karl Lauterbach definitiv nicht. Der Gesundheitsminister will sich an die Wissenschaft halten und deshalb dafür sorgen, dass Homöopathie nicht mehr von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden darf. Das hat er angekündigt. Nun sind aber Zweifel aufgetaucht, ob er das auch durchbekommt. Dietrich Karl Meuser.
In Sachen Homöopathie hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine klare Position. Er sagt,
homöopathische Versorgung soll von den Krankenkassen nicht vergütet werden, weil es keinerlei belegte Wirkung von homöopathischen Leistungen gibt.
Der SPD-Politiker findet zudem, wenn die Versicherungen die Kosten übernehmen, dann könnte bei Patientinnen und Patienten der falsche Eindruck entstehen, dass Homöopathie wirkt. Schon im Januar hatte der Minister einen entsprechenden Vorstoß angekündigt. Er will das Aus für Homöopathie als Kassenleistung im Gesetz für eine bessere hausärztliche Versorgung regeln. Doch im neuesten Entwurf ist die entsprechende Passage gestrichen. Lauterbach räumt ein,
dieses Versorgungsstärkungsgesetz ist ein wichtiges, kompliziertes Gesetz, was in der Ampel noch breiten Diskussionsbedarf hat. Dort wird es also sehr viel Diskussion noch geben.
Allerdings nennt der Minister keine Details. Er kündigt an, dass im parlamentarischen Verfahren nach einer Lösung gesucht werden soll. Homöopathische Arzneimittel werden meist aus pflanzlichen, mineralischen oder tierischen Substanzen hergestellt. Diese werden nach bestimmten Regeln stark verdünnt, teils so sehr, bis kein Wirkstoff mehr nachweisbar ist.
Dietrich Karl Meurer war das aus Berlin. Fernreisebusse gehören auf deutschen Straßen mittlerweile ja zum gewohnten Bild. Oft günstiger als mit der Bahn kann man mit ihnen quer durch Deutschland und Europa reisen. Ein Fahrzeug von Flixbus ist heute auf der Autobahn 9 bei Leipzig schwer verunglückt. Nach Polizeiangaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen, 20 wurden verletzt. Jan Kummer.
Der Doppelstockbus mit der Nummer 234 sollte heute eigentlich vom zentralen Omnibusbahnhof Berlin nach Zürich fahren. Doch gegen 9.45 Uhr verunglückte der Flixbus schwer. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Polizeisprecher Olaf Hoppe.
Wir wissen bisher, dass wir keine Anhaltspunkte haben, dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Das ist erstmal ein Fakt. Und der andere, das wird hoffentlich unsere Unfallursachensuche ergeben.
Auf gerader Strecke war der Reisebus kurz vor dem Schkeuditzer Kreuz von der Fahrbahn abgekommen und dann in einem Gebüsch auf der Seite liegen geblieben. Nach mehreren Stunden konnte er mit Hilfe von Gurten wieder aufgerichtet werden. Zur Bergung waren zahlreiche Krankenwagen, Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Polizei seit dem Morgen im Einsatz. Auch Rettungshubschrauber landeten auf der Autobahn. Nachdem die A9 in beide Richtungen komplett gesperrt wurde, fokussierten sich die Rettungskräfte zunächst auf die Bergung der Toten und Verletzten. Olaf Hoppe.
Also im Aufkommen von zahlreichen Verletzten müssen alle miteinander arbeiten. Da gibt es auch einen leitenden Notarzt vor Ort, der die Koordinierung übernimmt. Da sind mehrere Krankenhäuser betroffen. Weil ich meine, man kann jetzt sicherlich nachvollziehen, dass man in ein Krankenhaus alle Personen reinbringen kann. Sie sind verteilt worden und werden jetzt nach meinem Kenntnisstand so gut wie möglich medizinisch, ärztlich versorgt.
Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster war an der Unfallstelle. Dafür sagte der CDU-Politiker seine Termine im Landtag in Dresden heute ab. Den Verletzten und den Hinterbliebenen der Todesopfer sprach er im Namen der Landesregierung sein tiefes Mitgefühl aus.
Es ist eine tragische Woche, die Osterwoche, und ein solcher Unfall, das berührt. Und wir hoffen, dass es denen, die jetzt in den Krankenhäusern sind, alle sind in den Krankenhäusern, aber den Schwerverletzten und den Leichtverletzten schnell wieder besser geht.
Den Großeinsatz der Rettungskräfte und die Bereitschaft der Krankenhäuser im Umkreis lobte Innenminister Schuster als sehr professionell. Allen Beteiligten sprach er seinen Dank aus.
Das ist eine schwere Lage gewesen und nach jetzigen Erkenntnissen wurde das wirklich hervorragend gemeistert. Ich habe es auch vor allem den Feuerwehrleuten, kann man es im Gesicht ansehen, wie schwierig diese Szenen waren. Auch das darf man nicht vergessen.
Jan Kummer hat über das schwere Busunglück bei Leipzig berichtet. Wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend zieht der Regen ab, in der Nacht ist es oft trocken. Zum Morgen hin zieht wieder neuer Regen auf. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 5 bis 1 Grad. Morgen am Gründonnerstag wechseln sich nach dem morgendlichen Regen dichte Wolken, Sonne, Schauer und einzelne Gewitter ab. Die Temperaturen steigen morgen auf 8 bis 12 Grad. Das war sie, die SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.